Kann man nicht leicht beheben über den Dover rüber weg.
Einfach mal lupen.
Ja, da sind wir wieder, aber einfach mal luppen. Und ich muss sagen, gefühlt ist das Gespräch mit Matthias Hammer von letzter Woche gerade erst vorbeigegangen. Aber es kann auch daran liegen, dass es etwas ausführlicher war. Trotzdem freuen wir uns wieder auf eine Folge mit Gast. Und es gab ja schon viele von euch da draußen aus der Luppengemeinde, die uns mal geschrieben haben und sehr gerne mal eine Fußballerin hier hören wollten. Und nicht nur ihr, sondern auch wir. Und wir freuen uns sehr, dass das klappt in dieser Woche und dass wir, ja, man kann das sagen, mit einer der besten deutschen Spielerinnen sprechen können. Und das, obwohl sie erst 20 Jahre alt ist. Aber natürlich, wie soll es anders sein, schon Champions League spielt, Nationalmannschaft, bereits DFB-Pokalsiegerin ist. Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg ist heute da. Lena, schön, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Ich wurde noch nie so schön anmoderiert wie von dir jetzt gerade.
Und das, obwohl ich kein Moderator bin.
Ja, deswegen, ja, ich freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Ich weiß ja nicht, ob du hier schon mal reingehört hast irgendwann, aber wir sind ja nicht allein. Da ist ja noch ein dritter Part. Viele sagen der wichtigste. Ich sehe das anders, aber er ist da. Vor allem er selbst sieht das so, als er der wichtigste ist. Aber ich kann ja gleich nochmal selbst sagen. Schöne Grüße nach Berlin, Felix. Schön, dass du da bist.
MVP nennt man sowas. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend an die Luppengemeinde, aber vor allen Dingen an dich, liebe Lena. Freue mich auch sehr, dass du dabei bist und ich starte immer mit der wichtigsten Frage. Wie geht's dir denn und wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Wolfsburg und mir geht's wieder besser. Ich war ein bisschen angeschlagen übers Wochenende, ein bisschen erkältet gewesen, aber ja, jetzt geht's wieder gut.
Ja. Toni, wie ist es bei dir eigentlich? Du bist auch angeschlagen. Können wir da noch ein kurzes Update geben, bevor wir weitermachen oder nicht so wichtig heute?
Nee, ich bin heute nicht so wichtig. Ich bin heute nicht so wichtig und außerdem, wenn der Podcast rauskommt, ist ja schon Spieltag, von daher bringen diese News jetzt hier am heute Abend mal überhaupt nichts.
Na gut, nee, es war jetzt auch nur, der so interessiert mich auch nicht so wirklich.
Das weiß ich.
Kommen wir mal wieder zurück. Lena, du, gestern hast du ja, oder habt ihr 4-1 gewonnen. Konntest ja jetzt nicht spielen. Trotzdem Meisterschaft, Zweikampf Wolfsburg gegen Bayern lautet da das große Duell. Jetzt mal zur Aktualität. Wie schätzt du da die Lage ein?
Ja, zurzeit glaube ich ganz gut. Wir haben noch ein Nachholspiel. Könnten dann wieder 2 Punkte vor sein. Und dann kommt es wieder aufs direkte Duell. Und wie die letzten Jahre haben jetzt Bayern auch einen Pokal bekommen. Heißt, im Pokal als auch in der Meisterschaft wird es, glaube ich, Bayern oder Wolfsburg sein. Ja, aber man muss ja schon sagen, generell ist es schon wieder enger geworden. Früher war es ja wirklich nur Bayern-Wolfsburg, jetzt ist ja auch Frankfurt mit oben, Hoffenheim, also es wird da immer spannender.
Kurze, also ihr habt ja, du hast ja gerade gesagt, ich glaube gestern war die Auslosung, ne? Halbfinale gegen Bayern. Du hast eben schon gesagt, wahrscheinlich irgendwie so ein vorweggenommenes Finale. Wie hast du das los aufgenommen? Also war das so, dass du sagst, okay, wenn dann direkt aus dem Weg räumen oder hättest du es lieber erst im Finale gehabt?
Boah, ich glaube, ich hätte es lieber im Finale erst gehabt. Aber ja, letzte Saison hatten wir das Gleiche, haben aber zu Hause gespielt, haben gewonnen. Nehmen wir mal einfach als Gutes oben, auch wenn es diesmal auswärts ist. Aber ja, wird schon gut werden. Wir haben den Pokal in den letzten 8 Jahren gewonnen. Es muss gut werden, glaube ich.
Es muss gut werden. Ich drücke die Daumen, auch wenn ich da wieder von den Bayern-Fans wahrscheinlich. Naja, gut. Ich bin für den VfL. So, spätestens ab heute.
Du bist ein Wolf.
Stark.
Ich wollte Klaas aber anrufen. Der ist auch in der Runde, definitiv.
Der hat die Jacke an. Naja, Lena, deine Vereinskarriere wollen wir mal so ein bisschen beleuchten. Wir haben immer so Gäste gehabt, die immer schon ein bisschen auch, wenn wir über deren Anfänge gesprochen haben, die mussten ein bisschen weiter zurückgehen. Du bist ja erst 20, das heißt, du musst nicht ganz so lang zurück überlegen. Du kommst aus Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen und hast gesagt, seitdem du laufen kannst, hast du auch Fußball gespielt. Ist das so und woher kam da diese Begeisterung?
Nee, war gelogen. Nee, es kam durch meinen Bruder tatsächlich und mein Papa hat auch Fußball gespielt. Die haben im Garten einfach gezockt und ich wollte halt immer dabei sein, bin damit raus. Wurde dann ins Tor gestellt, weil irgendwie keiner Bock hatte, ins Tor zu gehen. Es ist ja irgendwie immer so, ne? Du kommst auf den Bolzplatz, erstmal ins Tor, bis du dich bewiesen hast. Und so hat es dann angefangen.
Oder keine Lust mehr hast.
Nicht gefangen, die Bälle, sondern rausgeköpft.
Ich habe die einfach mal reingelassen, dann hatten die auch keinen Spaß mehr.
Ja, das ist clever. Und trotzdem haben sich deine Eltern früh im Verein angemeldet. TuS Ennepetal hieß dieser. Da hast du bis zur D-Jugend gespielt. Konnte man da auch schon so ein bisschen sehen, dass da Talent vorhanden ist?
Ja, ich glaube, also wenn du meine Trainer fragen würdest, die würden wahrscheinlich ja sagen. Ich selbst habe nie so gesehen. Ich wollte einfach immer ein bisschen zocken, ein bisschen Spaß haben, neue Sachen ausprobieren. Deswegen habe ich mich eigentlich nie damit so befasst. Und zwar immer mehr so der Spaßfaktor. Mhm. Und dann mit der Zeit kam das dann mit, ja, mit den ganzen Auswahlen und ja, du kannst ja richtig gut zocken dafür, dass du Mädchen bist. Und dann dachte ich mir schon so, ach, danke. Aber ja, ich habe es jetzt nie so gesehen.
Na, du hast die Trainer angesprochen. Jetzt, wir wollen gerne mal kurz reinhören, was dein Vater über dein Talent gesagt hat.
Ach, eigentlich hat man es sofort gemerkt. Also es war ja immer so, dass das Umfeld drumherum, also Trainer, andere Eltern und so, das immer so gehypt haben, schon von klein auf irgendwie. Das haben wir ja nie so gesehen, weil wir immer sagen wollten, wir sollen den Sport machen, Feierabend. Und ohne, dass man irgendwo nach vorne plant oder so, das war nicht so unser Ding.
Also einfach Sport machen, einfach gemacht, nicht groß drüber nachgedacht. Und das ist ja, glaube ich, auch mit am besten, denn dann verliert man auch nicht den Spaß, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gerade es gibt ja auch, ich sag mal, die Familien, wo die Eltern irgendwie ein bisschen dahinterher sind und sagen, mach das noch.
Hey.
Wie war das denn bei euch? Also bei mir war es ganz entspannt.
Ja.
Okay, nächste Frage.
Nee. Nein, wir beantworten das schon. Hier ist der Podcast der Wahrheit. Da muss jeder durch, ne? Das geht bis zu Hause. Nein, also es war alles in allem war es vielleicht nicht ganz so entspannt, aber wir haben es, und das muss man ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt nicht als so extrem wahrgenommen, wie vielleicht dann irgendwie im Nachhinein. Aber wenn man sich so im Nachhinein denkt, da war schon alles Fußball, ne? War ja auch, unser Vater war ja auch unser Trainer. Und da war schon sehr, sehr viel drauf ausgelegt, das dann auch in den Profibereich zu schaffen, was dann ja auch geklappt hat. Aber es war schon relativ extrem. Also es war schon, das Thema Fußball hat schon alles andere überstrahlt und das dann manchmal auch nicht so ideal. Und das wissen im Nachhinein auch alle Beteiligten. Aber damals war es auch nicht so, dass es irgendjemand gestört hat, ne? Also weil Fußball war halt wirklich absolut unsere Leidenschaft. Man kann sagen, der ganzen Familie. Aber es war ja zumindest sportlich auch dann erfolgreich. Also das kann man schon sagen. Du hast eben gesagt, dass du jetzt nicht von Anfang an gesagt hast, okay, ich will irgendwie Profispielerin werden oder so. Was war so das Alter, wo du glaubst, dass das doch dann irgendwie in deinen Sinn kam? Oder musste dir das eigentlich erst von außen jemand erzählen, dass du das Talent dazu hast?
Ich glaube, es war dann eher so, dass mir es von außen erzählt wurde, weil für mich war, wie gesagt, ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Klar, auch mit der nötigen Disziplin dann dahinter, aber ich glaube, richtig angefangen hat das dann, wo ich, sind das die Hasen jetzt?
Ja, genau. Der arbeitet sich gerade an der Karotte ab.
Ja, und dann so der Moment, wo ich dann zu den Frauen wechseln konnte und meine ersten Länderspiele gemacht habe, auch in der Jugend. Da hat das dann alles so angefangen, wo ich gemerkt habe, okay, es kann doch in die Richtung gehen. Aber ja, bei uns ist es ja auch nicht so extrem wie jetzt bei euch, sage ich mal, wo man sagt, okay, ich spiele Fußball, habe dann ausgesorgt oder kann davon leben, sondern du brauchst halt immer ein zweites Standbein. Deswegen glaube ich, dass man bei uns gar nicht so fanatisch dahinter ist, Profifußballer zu werden, sondern es ist eher dieses, okay, ich kann mit meinem Hobby Geld verdienen.
Klar, ja, das auf jeden Fall. Du hast das eben kurz angesprochen, als du dann zu den Frauen gewechselt bist. Du bist ja relativ früh dann noch zum TSG Sprockhövel, ne? Wer kennt ihn nicht? Gewechselt. Und was mir aufgefallen ist, oder was ich bemerkenswert fand, dass du ja bis zur B-Jugend in jungen Mannschaften trainiert hast. Wie kam das dazu? Gab es einfach, sag ich mal, davor vielleicht gar keine Mädchenmannschaften oder wolltest du bewusst ja bei den Jungen mit trainieren?
Ja, ich wollte immer bei den Jungs mittrainieren, weil ich es irgendwie nie anders gekannt habe. Ich wollte auch gar nicht zu den Mädchen, weil immer so, nee, Mädchenfußball mag ich nicht. Das ist kacke. Aber ja, bei den Frauen musste ich ja dann, aber davor war echt immer nur Jungs. Auch wenn man in der Schule irgendwie auf dem Platz gezockt hat, war auch immer nur mit den Jungs. Mhm. Mädchenfußball fand ich kacke, dann meinte ich so, ja, die schminken sich dann nur und gucken, dass sie gut aussehen. Das ist typische Klischee einfach. Deswegen war für mich immer nur Jungs und das würde ich auch jedem empfehlen einfach.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube gerade so vom Durchsetzungsvermögen. Ne? Wie würdest du sagen, haben das die Jungs, wie haben die dich akzeptiert dann in dem Sinne? Weil es gibt ja, du weißt ja, wie es ist, es gibt ja heutzutage immer noch viele, die warum auch immer sich dann so ein bisschen in dem Ego gekränkt sehen, wenn dann irgendwie gegen ein Mädchen verlieren oder ein Mädchen besser ist. War das dann wirklich so, dass du die einfach auch durch Leistung irgendwie dann auch überzeugt hast? Oder waren die von Anfang an sehr offen gegenüber, dass du dort mittrainiert hast als Mädchen?
Also die Mannschaften, in denen ich halt gespielt habe, jetzt Schloss Ennepetal und Sprockhövel, die kannten es nicht anders. Also die sind ja mit mir sozusagen aufgewachsen, hatten mich in meinem Team. Als ich gewechselt bin, bin ich auch in eine Mannschaft gewechselt, wo mich eigentlich alle kannten, weil ja die Dörfer unter sich einfach. Ja, ja, deswegen war es eigentlich für mich immer recht einfach, bei den Jungs zu spielen. Aber gerade so die anderen Vereine, oder wenn man dann gegen welche gespielt hat, die vielleicht nicht so gut damit klarkamen, hat man schon so den einen oder anderen Spruch dann mal abbekommen oder den einen oder anderen Zweikampf, der dann irgendwie unfair geführt wurde. Ich erinnere mich an ein Spiel, ey, da bin ich angedribbelt als Innenverteidiger und dann höre ich nur so von draußen so, lässt du dich echt von dem Mädchen überrennen? Und dann gucke ich nur so im Augenwinkel nach hinten und dann sehe ich so einen Typen, wie er hinter mir her sprintet und zur Grätsche ansetzt und ich dachte mir so, oh no. Dann bin ich so kurz hochgesprungen, habe ein bisschen den Kontakt genommen, er hat dann rot bekommen und ich wurde dann danach runtergenommen, einfach weil mein Trainer meinte, ja, wir müssen jetzt nicht unnötig hier Risiken eingehen. Ja, aber es sind so Situationen, wo ich mir denke, ach Leute, es ist doch nur Leistung, also es ist doch die Leistung, die zählt, nicht mal, ob du jetzt ein Junge bist oder ein Mädchen oder ob du dich von einem Mädchen abkochen lässt. Aber ja, manche sehen das als Problem. Ja,
absolut. Aber was würdest du dann aber gerade auch in solchen Situationen, die du jetzt beschrieben hast, aber auch allgemein in der Zeit, wo du bei den Jungs gespielt hast, sagen, was du da für dich auch mitgenommen hast, auch jetzt für heute noch? Was hast du vielleicht auch da gelernt, was du vielleicht in Mädchenmannschaften nicht hättest lernen können?
Ich glaube, ich habe gelernt, mich besser auf Situationen einzustellen, gerade was so Zweikämpfe dann angeht. Du weißt einfach, wann es knallt und wann du vielleicht besser nicht in den Zweikampf gehst und wann doch. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und dieses, du kannst den Ball nicht so lange halten, weil sonst tut's weh, war halt bei den Jungs immer extrem. Klar. Weil die einfach körperlich auch einfach überlegen waren und da war einfach jeder Kontakt, den du da irgendwie vermeiden konntest, war gut. Deswegen bringt mir das unheimlich viel und gerade auch dieses, ja, ich weiß nicht, bei uns läuft das jetzt nicht so groß ab mit dem Dirty Talk auf dem Platz wie vielleicht bei euch Männern. Wir sind da sehr human. aber trotzdem, wenn da mal was kommt, ist man einfach ein bisschen abgehärt, ein bisschen schlagfertig. Auch gerade mit großem Bruder und großer Schwester ist natürlich immer gut, wenn man da ein paar Sprüche dann auch auf Lager hat.
Ja, klar, absolut. Ja, ich glaube auch schon, dass das gerade jetzt auch hilft, einfach, also das eine wirklich körperlich und das andere aber auch mental irgendwie ein Stück stärker zu werden, ne? Zu sagen, okay, ich habe mich bei den Jungs durchgesetzt, dann werde ich es jetzt auch schaffen. Ne?
Ja.
Lena, wir haben ja was gemeinsam und zwar ist das ein Sponsor, nämlich Adidas. Und die setzen sich ja auch mittlerweile immer mehr, sag ich mal, für den Frauenfußball ein und gerade mit dem Adidas Football Collective grundsätzlich für einen positiven Change durch Fußball. Du bist ja nun mal als junge, erfolgreiche Frauenfußballerin auch gerade für viele Mädchen und junge Frauen da draußen ein massives Vorbild und als solches engagierst du dich ja auch ähnlich wie Adidas, zum Beispiel bei den Scoring Girls, den sogenannten Scoring Girls. Und soweit wir wissen, geht es dabei zum Beispiel darum, dass Adidas den Scoring Girls hilft, noch mehr jungen Mädchen einfach einen Zugang zum Fußball zu ermöglichen. Und du hast dich ja auch bereits engagiert in der Adidas Sportspace. Kannst du uns vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was ihr da genau macht? Weil das interessiert uns wirklich sehr.
Also Scoring Girls ist ja ein Projekt für Mädchen und junge Frauen einfach von überall, wo alles egal ist, wo der Glaube egal ist, sozialer Status. Die können einfach kommen und ja, die haben sich so ein bisschen zur Aufgabe auch gemacht, so ein paar Werte zu vermitteln. Und ich glaube, der Fußball vermittelt einfach sehr gut Werte und sehr einfach. Weil wenn du Fußball spielst, du bekommst ein Selbstbewusstsein, du lernst respektvoll miteinander umzugehen, du lernst Fairplay, du entwickelst Stärken, Leidenschaften. Und ich glaube, Fußball hat auch so ein bisschen seine eigene Sprache. Mhm. Und deswegen bin ich da auch hingekommen, habe einfach ein bisschen mit den Mädels Fußball gezockt.
Mhm, cool.
Ja, man muss echt sagen, die sind echt, ein paar Mädels waren echt auf Zack und den einen oder anderen Ball habe ich auch verloren.
Also da kommen ein paar Talente, dann, ja?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich habe dann einfach Bälle mitgebracht für die Mädels und habe dann eingeladen zum Spiel, was leider nicht ging durch Corona dann, aber ich hoffe, dass wir es nochmal irgendwann nachholen können. Und ja, ich glaube, es ist einfach eine super Sache, gerade auch für die Mädels, einfach da zusammenzukommen, zocken zu können. Und dass das auch einfach alles bereitgestellt wird, finde ich echt gut. Also ich werde auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal da vorbeischauen, ein bisschen zocken. Weil es auch einfach echt extrem viel Spaß gemacht hat.
Merkst du auch, sag ich mal, auch jetzt in den letzten Jahren auch, was junge Mädels betrifft, da auch, dass da viel mehr jetzt irgendwie die sich für Fußball interessieren, einfach weil auch in Deutschland das alles ein bisschen, ja, einfach professioneller geworden ist, also ein wirkliches Ziel auch da ist, weil früher hat man ja wahrscheinlich gesagt, okay, wenn, sage ich mal, allgemein der Frauenfußball gar nicht so sehr gepusht wird, welches Ziel kann ich irgendwann mal haben, wenn ich Fußball spiele, aber jetzt ist es ja schon so und ich glaube, gerade durch so Projekte wie die Scoring Girls ist das ja einfach auch so, dass das, glaube ich, hilft, nochmal deutlich mehr auch zu motivieren, auch die Mädels zum Fußball zu gehen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Gerade, keine Ahnung, wenn dann Nationalspielerinnen da vorbeischauen, glaube ich, das ist immer toll, wenn man so seine Idole so nah erlebt. Hm. Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, irgendwen aus der deutschen Nationalmannschaft mal hautnah irgendwie mit dem gezockt zu haben oder so. Deswegen ist es, glaube ich, echt schön für die Mädels zu sehen, dass es gar nicht so weit entfernt ist und wir auch eigentlich ganz normale Menschen sind, die auch so angefangen haben, Fußball zu zocken, wo man sich einfach getroffen hat, gespielt hat, Spaß gehabt hat und dann, ja, ist es halt dann zu so einer Karriere gekommen und ich glaube, es ist einfach gut für sie zu sehen, dass es wirklich alles normal ist und man wirklich auch alles erreichen kann, wenn man einfach, ja, auf den Platz geht, Spaß hat und einfach ein bisschen zockt.
Total, total. Und ja. Auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, alle, die nochmal sich gerne ein bisschen mehr informieren wollen, noch über diese Scoring Girls und auch die Sportspace von Adidas, da tun wir nochmal ein paar Infos auch hier in die Shownotes, sodass man sich zu diesem Projekt einfach mal ein bisschen informieren kann. Auch gerade junge Mädels, die uns hier vielleicht auch zuhören, die Lust haben auf Fußball. Also es gibt einfach, ja, mittlerweile einfach die Möglichkeiten da was draus zu machen und natürlich in erster Linie Spaß zu haben, aber es gibt da mittlerweile auch eine Perspektive und da lohnt sich das mit Sicherheit mal vorbeizuschauen. Lena, allgemein, was würdest du sagen, wie kann man, auch wenn das schon, glaube ich, auf einem guten Weg ist, wie kann man den Frauenfußball noch mehr unterstützen, also speziell auch Medien, TV-Sender oder Streaming-Dienste angesprochen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich schon noch Potenzial, oder? Noch mal einen Schritt zu machen, noch mal mehr zu übertragen, zu zeigen, zu berichten oder wie siehst du das?
Ja, das auf jeden Fall und auch, ich glaube, was wir immer ansprechen ist, dass wir mit der Nationalmannschaft, dass es nicht sein kann, dass wir dienstags um 12 Uhr spielen.
Ja, die Zeiten sind...
Also, wer soll ins Stadion kommen? Wer soll das gucken? Ja. Es gibt ja gar keine Möglichkeit, das zu sehen. Und mein Bruder hat auch zum Beispiel gesagt, ich bin ja jemand von eurer Zielgruppe, der es gucken würde, aber ihr macht es mir unmöglich, das zu sehen.
Klar.
Und ich glaube, wenn wir uns selber da schon so das Bein stellen, dann kann das ja auch irgendwie nicht größer werden. Deswegen... Gerade medial kann man da viel mehr machen. Oder auch, wenn wir dann mit der Nationalmannschaft unterwegs sind und dann gehen wir durch die Stadt und uns fragen von 10 Leuten, fragen uns 9, was wir hier machen und wer wir sind. Wo ich mir denke, ja, wir spielen morgen. Und die so, ach, hätten wir das vorher gewusst, dann wären wir ins Stadion gekommen. Und ich glaube, da kann man echt doch mal mehr Präsenz auch einfach erlangen. Auch, keine Ahnung, hängt irgendwelche Plakate auf, Spieltag, so und so. Weil gerade auch die älteren Generationen, die sind jetzt nicht so Instagram-fanatisch, die dann auf den Link drücken und das Spiel sehen, sondern die sind dann mehr noch, okay, wir haben das Plakat gesehen, komm, wir gehen ins Stadion. Und ich glaube, dass man da echt noch viel rausholen kann.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass Frauenfußball oft so dieses Problem hat, was viele andere Sportarten haben, ne? Also wenn dann mal irgendwie eine EM oder eine WM ist, dann ist der Fokus da. Man erlebt man irgendwie immer auch beim Basketball, Handball oder so. Aber so im Alltag, ja, verschwindet es dann irgendwie immer so ein bisschen gefühlt. Und ich glaube, dass man da absolut Potenzial hat. Ja, du sagst es, gerade Anstoßzeiten ist natürlich eine Frechheit eigentlich, ne? Wie soll das gehen? Also das ist ja, sag ich mal, wie einfach gegen die Wand laufen, da weißt du ja, dass keiner guckt. Da brauchst du ja auch nicht mehr beschweren, dass keiner guckt. Du weißt es vorher, wenn du in der Woche ein Spiel hast. Und von daher, glaube ich, so wie du sagst, ist das, glaube ich, insgesamt auf einem guten Weg, aber da ist schon noch Luft, glaube ich, und absolut Potenzial.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben so den Moment verpasst, auf diese Welle aufzuspringen, damals, als man Olympiagold geholt hat. Hm. Ich glaube, wenn man da wirklich dran geblieben wäre und wirklich das dann nochmal richtig groß gemacht hätte, dass man da jetzt schon ein paar Schritte weiter vorne wäre.
Bestimmt, ja, bestimmt. Da gab es ja vor allem auch Titel, ne? Oder gute Ergebnisse bei Turnieren auch, die man definitiv wahrscheinlich hat nochmal anders ausnutzen können.
Ja.
Nach dieser B-Jugend kam dann, wie du auch gesagt hast, der Schritt zu den Frauen. Und der ging ja dann für dich wirklich sehr früh direkt in die Bundesliga nach Essen mit 16 Jahren. Wie war dieser Schritt für dich? War der besonders groß? Wie war es vom Anpassen her dann direkt an die erste Liga, so jung?
Oh, ich würde gar nicht sagen, der war groß, sondern einfach anders. Also ich glaube, meine erste Saison, ich war sofort gelb gesperrt. in Pokal, in Liga, in allem. Und ich dachte mir, okay, wie geht das? Was ist passiert? Weil bei den Jungs, keine Ahnung, da hat man fast nie gelb bekommen. Auch so ein bisschen den Mädchenbonus gehabt, ja. Wahrscheinlich. Mhm. Gerade was so Karten angeht, weil dann der Schiri denkt sich ja auch, ja komm, lass das Mädchen mal. Deswegen, ja, ich glaube, das war die größte Umstellung, ein bisschen schlau in die Zweikämpfe dann zu gehen. Und es ist einfach ein anderes Spiel irgendwie auch, so eine kleine Umstellung von den Jungs dann, von diesem, okay, schnell wieder weg mit dem Ball und hier. Und bei den Frauen ist so, geh mal auf die Kette zu, spiel mal dann den Pass. Und dann hatte ich den Ball auf einmal länger als sonst. ja, ich glaube, das war so die größte Umstellung dann auch.
War es so damals, als du, ich meine, du bist ja mit Sicherheit auch mehreren Vereinen schon damals aufgefallen, war das ein bewusster Schritt nach Essen oder hattest du auch andere Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt woanders hinzugehen?
Ja, aber es war ein bewusster Schritt auch für Essen, weil ich einfach die Schule auch zu Hause beenden wollte und eigentlich ein sehr familiärer Mensch bin und meine Familie auch gerne so nah wie möglich habe. Deswegen war fürs Erste klar, dass es auf jeden Fall ein Verein im Ruhrgebiet wird, damit ich halt zu Hause bleiben kann, meine Schule beenden kann, meine Freundesgruppe gleich bleibt. Ja, und dann war Essen einfach das Naheliegendste, weil ich wusste, dass viele junge Talente dahin gegangen sind und die auch die eine oder andere Nationalspielerin hatten. Deswegen war das dann einfach die schlauste Entscheidung meiner Meinung nach.
Ja, du hast es gesagt, nur 40 Kilometer von zu Hause weg. Wie hast du das damals logistisch, gelöst? Ich meine, Autofahren durftest du noch nicht. Wie hat das funktioniert?
Ja, also die meiste Zeit hat mich mein Opa gefahren. Ah,
geil.
Der hat sich auch mal total gefreut, der hat mich auch manchmal abgeholt, wollte meine Tasche tragen. Also komm, ich nehme. So, Opa, alles gut, ich nehme die schon, ich trage die schon. Wenn er nicht konnte, dann sind meine Eltern natürlich gefahren, bis ich dann einen Führerschein hatte. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich mir mit dem Führerschein super viel Zeit gelassen habe.
Oh ja, kenne ich noch jemanden.
Ja, kenn ich auch. Ey. Also, das war echt schlimm.
Wie oft waren das dann? Also ich meine, klar, da fährt mal der, aber wie war da die Umstellung dann auch zu dieser ersten Liga? Wie oft habt ihr trainiert? Sag ich mal, das war bestimmt öfter, als du bis dahin trainiert hast, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, bei den Jungs hat man so 3-4 Mal die Woche trainiert. Und da warst du auf einmal so 6 Mal von Montag bis Freitag. Dann hattest du Morgenstraining, wo ich ja natürlich nicht hin konnte, weil ich noch Schule hatte. Dann hast du am Wochenende auf einmal samstags Training gehabt und Sonntag gespielt, wo ich mir dachte, hä, Samstag war doch immer frei.
Das war einmal.
Ja, und das war schon eine große Umstellung dann auch mit 30 Minuten hinfahren, dann hast du noch Pech, stehst im Stau, fährst eine Stunde, dann bist du meistens direkt nach der Schule um 15:30 losgefahren, also dich ins Auto gesetzt, zum Training, aus dem Auto schnell auf den Platz gerannt, manchmal noch im Auto schnell umgezogen. dann nach Hause gekommen, Hausaufgaben gemacht und dann einfach tot ins Bett gefallen.
Klar.
Ja, deswegen, das war, glaube ich, schon eine große Umstellung dann auch.
Ja, das. Wie hat sich das am Ende auf dein Abi ausgewirkt?
Das wollen wir hier jetzt nicht. Nee, ich habe eigentlich ein okay Abi gemacht. Ich hatte einen Schnitt von 2,4, 2,5. Ich will ja jetzt keine Märchen erzählen.
Das würde ich auch nehmen.
Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich meine Zeit anders genutzt hätte, wenn ich nicht auf dem Fußballplatz gewesen wäre. Ja. Ich glaube, da hätte ich irgendwas anderes gefunden, um nicht zu lernen. Deswegen bin ich froh, dass es auf dem Fußballplatz einfach passiert ist.
Das glaube ich. Aber hast du trotzdem irgendwie das Gefühl, dass dadurch auch so ein bisschen durch diese ganze Schule, Fußball und nichts anderes, so ein bisschen auch deine Jugend und Freizeit auf der Strecke geblieben ist? Und es ist vielleicht so ein bisschen auch dann im Nachhinein anders gewünscht oder würdest du alles genauso wieder machen?
Ich glaube, ich würde alles genauso wieder machen, weil ich durch den Fußball auch einfach unheimlich viel erfahren habe. Ja. Ich glaube, ich wäre niemals nach Jordanien gekommen. Also es ist ja ein Land, wo man eigentlich nie hin will. aber durch den Fußball kam man dann dahin und hat ganz viel gesehen. Aber klar, wenn jetzt andere Freunde irgendwie freitags feiern gegangen sind, samstags feiern und du bist zu Hause geblieben, weil du wusstest, du hast ein Spiel am Sonntag, hast du ja schon ein bisschen auf was aufgegeben. Dann bist du 18, dann öffnen die Clubs alle ohne Mutti-Zettel und dann fängt Corona an. war dann auch nicht so optimal.
Ja, jetzt geht's wieder los. Seit letzten Wochen geht's wieder.
Ja. Ja, aber in Wolfsburg, Felix. Naja.
Ja, aber ist man schnell im Bild.
Gott sei Dank sagst du nicht Braunschweig.
Geht ja immer um den Rücken. Nee, das ist das Problem. in Essen hast du ja dann dich wirklich sehr, sehr schnell eingelebt, auf jeden Fall sportlich. Hast gleich in den ersten beiden Spielen getroffen, was ja auch immer sehr, ja, sehr hilft für die Eingewöhnung. Einmal im DFB-Pokal und dann direkt im ersten Ligaspiel. Was würdest du im Nachhinein sagen, wie du es geschafft hast, dich da wirklich so schnell, so jung, und es war ja nun mal auch ein Schritt, dich da durchzusetzen? Also es ist ja trotzdem, ja, ist ja nicht einfach, oder? Oder war das wirklich so, dass du sagst, du bist wirklich mit absolut offenen Armen empfangen worden? Weil ich kenne das dann schon auch so manchmal, klar, kommt jetzt dahin, talentiert, aber A ist erste Liga eine Umstellung, dann woanders spielen, nicht mal die ganze Zeit zu Hause sein, plus dann auch irgendjemandem, den du da sicherlich den Platz wegnimmst im Team. Wie hast du es trotzdem geschafft, dich da so schnell durchzusetzen?
Ja, also ich wurde super gut aufgenommen, das muss man dazu sagen, sowohl in Essen als jetzt auch in Wolfsburg. Deswegen, es war gar kein Problem, sich da irgendwie durchzusetzen. Alle haben einem Mut einfach zugesprochen. Ich hatte ein bisschen Glück, dass Linda Dahlmann damals verletzt war. Die hat meine Position gespielt. Und dann hatte man es ein bisschen einfacher, sag ich mal, weil dann die Position einfach frei war und man irgendwie nicht irgendwen rausgeschmissen hat oder so. Deswegen war es gar nicht so schwer. Aber klar, denkt man schon, oh Gott, jetzt spiele ich Bundesliga. Erstes Spiel, läufst du ein und dann, ich weiß nicht, habt ihr schon mal gegen Duisburg gespielt? Im MSV?
Ja, habe ich
schon
mal gespielt, ja.
Dann läufst du da rein und dann kommt dieses Zebrastreifen, weiß und blau.
Und jeder weiß genau.
Ja, und du denkst... und du läufst da ein, noch nie gehört und denkst dir so, ey, wo bin ich hier? Was passiert hier? Nee, aber es war schön, ich habe es einfach genossen, dann einfach, weil der anpfeift, der Schiri, ist ja eh alles egal, dann geht es ja eh nur darum zu gewinnen.
Das ist wohl richtig und das ist ja auch immer ganz interessant, dass dann ja so eine, so wie du es gerade beschrieben hast, so eine Anspannung dann wirklich bei den meisten zumindest mit dann weg ist. Also bei den meisten, ich lache gerade, weil Felix hat vorher noch mal gekotzt, bevor es rausging.
Das ist aber auch ganz lange her.
Kleiner Funfact, das haben wir hier auch schon mal besprochen. Also aber daran musste ich gerade denken. Bei den meisten ist dann diese Nervosität weg. Von daher. Die beiden Saisons, die du dort gespielt hast in Essen, die liefen ja wirklich erfolgreich. 2019 habt ihr vierten Platz geholt, 2020 fünfter Platz in der Liga, was glaube ich für Essen sehr, sehr gut ist und dann auch noch knapp am Pokalsieg vorbei. Wie zufrieden warst du insgesamt mit den beiden Jahren in Essen und auch von deiner persönlichen Entwicklung?
Ja, ich war super zufrieden. Also Essen war ja immer eigentlich so, dass sie im Mittelfeld gelandet sind. Und wir hatten damals echt eine richtig gute Truppe zusammen. Also ich sag euch, wenn wir alle zusammen geblieben wären und alle da geblieben wären, wir hätten locker Champions League spielen können. Und dann wären wir einfach mit dem Bus nach Kasachstan. Ey, das wäre so, so cool gewesen, glaube ich, mit der Truppe. Aber ja, ich glaube, die Möglichkeiten, die Essen hatte, haben sie einfach immer gut genutzt mit vielen jungen Talenten dann auch. Und dann haben sie natürlich auch immer diesen Heimvorteil genutzt, wenn ich überlege, dass dann eine Marina Hegering in Essen bleibt und spielt, weil sie einfach dort wohnt oder in der Nähe wohnt und ihre Familie da hat. Und es war sehr familiär einfach in Essen. Und das war, glaube ich, deren Bonus dann, warum auch so viele dann immer da geblieben sind. Und ja, aber so richtig Champions League hätte man da, glaube ich, nicht spielen können, weil, wie gesagt, so Charterflüge oder irgendwelche Flüge wären, glaube ich, schwer gewesen zu finanzieren.
Ja, klar.
Aber trotzdem war es immer so eine Wundertüte mit Essen.
Du hast gerade deine Ex-Mitspielerin Martina Hegering angesprochen.
Marina.
Und ja, von ihr und von der Turek Knag haben wir jetzt mal noch einen kleinen O-Ton über dich.
Oh.
Ihre Präsenz auf dem Platz, ihre körperliche Präsenz, ihre Zweikampfstärke, ihre Kopfballstärke. Sie ist sehr, sehr lautstark, sie coacht gut. Also ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt noch ein paar weitere Dinge sagen. Also ja, macht ziemlich viele Sachen schon sehr, sehr gut.
Die Physis, ich glaube, für ein Mädel in ihrem Alter ist sie schon sehr weit, weiter als manche, die 10 Jahre älter sind. Und genau, sie ist jetzt schon Leader, trotz ihres jungen Alters.
Sie gehört mit zu den spielstärksten Spielerinnen, von daher ist sie eine Leistungsträgerin. Und auf dem Platz übernimmt sie sehr viel Verantwortung schon für ihr Alter. Und ja, die Zukunft, also da ist alles offen, würde ich sagen.
Ja, die hatten wohl schon einen guten Riecher. Freut dich das? Ich meine, du wirst wahrscheinlich, dadurch, dass du ja viel dichter dran warst, deren Meinung schon kennen. Aber freut dich trotzdem sowas? Ich meine, über dich als wirklich ja zu dem Zeitpunkt sehr, sehr junge Spielerin, also bist immer noch jung, ne? Also beim besten Willen, wenn ich mir uns beide hier anschaue, aber damals warst du noch jünger. Wie haben dich solche Aussagen gefreut dann auch schon? Und wie sehr hast du dann auch vor allem nach diesen 2 Jahren Essen auch nochmal dran geglaubt, wirklich eine Riesenkarriere hinzulegen, wenn auch so 2 Mitspielerinnen das über dich sagen?
Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut, sowas zu hören, gerade wenn man Marina und Turit kennt, die sind doch keine, die irgendwas sagen, einfach um es zu sagen. Und Marina ist immer eine sehr ehrliche Person, also die hat mir auch mal gesagt, wenn ich ein bisschen zu forsch war oder ein bisschen zu aggressiv oder ein bisschen zu sehr gelabert habe im Spiel, dann kam da auch eine ordentliche Ansage.
Immer ehrlich.
Ja, auf jeden Fall. Also du wusstest immer, woran du bist. Deswegen freuen mich natürlich solche Aussagen extrem. Ja, und es ist schön, wenn Leute einen so sehen, natürlich.
Das stimmt.
Ja, das finde ich auch mal von Mitspielern, ist das immer irgendwie auch mit am meisten wert, so ein Lob. Trotzdem bist du dann gewechselt, dein Vertrag ging eigentlich 3 Jahre in Essen, du bist aber dann nach 2 Jahren zum VfL nach Wolfsburg gewechselt. Wir haben gerade von Schritten gesprochen, das war dann bestimmt auch nochmal ein Riesenschritt, oder? Von Essen dann nach Wolfsburg?
Ja, auf jeden Fall. Also allein das Trainingspensum und das Trainingsniveau war dann deutlich erhöht nochmal. Und gerade auch, ja, alle Sachen so drumherum, Trainingsplätze, Physioabteilung, du kannst deine Sachen in der Kabine lassen, das war in Essen nicht so. Und hier, also Wolfsburg ist auch einfach, du bist in 15 Minuten durch komplett Wolfsburg durch. Einen Trainingsplatz fährst du 5 Minuten mit dem Fahrrad, also ist echt super angenehm hier.
Ja.
Und ich glaube, es war der richtige Schritt, gerade auch nachdem ich dann mein Abi beendet hatte, konnte ich dann nochmal so einen Cut machen.
Ja.
Und nach Wolfsburg auch ausziehen, was auch nochmal eine große Hürde war. Aber ich glaube, im Endeffekt habe ich da alles richtig gemacht.
Ja, das denke ich auch. Das zeigt sich ja auch jetzt schon. Das war jetzt dann wirklich dein erster großer Wechsel auch. Machst du sowas dann auch mit dem Management oder wie ist das da bei deinen Transfers geregelt? Bist du da beraten?
Mein Papa macht das tatsächlich.
Ah, cool.
Weil der ist Anwalt. Und ja, dann bleibt es in der Familie so ein bisschen. Ja, deswegen hatte ich da jetzt noch keine Notwendigkeit, da irgendwie Management zu nehmen. Aber
gibt es doch bestimmt auch Anfragen, oder?
Ja, das schon. Und ich glaube, in Zukunft wird es auch darauf hinauslaufen, weil mein Papa kennt sich halt mit Verträgen aus, aber nicht so mit dem Frauenfußball an sich und wie alles so, ja, so im inneren Zirkel mal abläuft und so. Aber ja, er macht das schon gut, muss ich sagen.
Sollte jetzt auch sagen,
ja.
Ne?
Ja, was soll alles schlecht.
Ja, das auf jeden Fall.
So bin ich hier gelandet.
Zumindest bist du rechtlich auf der sicheren Seite. Nein, aber mit Wolfsburg ist ja schon mal eine gute Entscheidung. Wir haben jetzt von dem großen Schritt auf den Platz gesprochen. Du bist dann ja wahrscheinlich auch wirklich dann von zu Hause ausgezogen das erste Mal. So richtig?
Ja.
Weiter weg von zu Hause. Wie kommst du damit klar?
Ganz gut. Man muss dazu sagen, meine Eltern kommen auch sehr häufig vorbei. So, und dann kommen sie auch immer direkt von Donnerstag bis Sonntag, weil man kann ja ein langes Wochenende rausmachen. deswegen, also es ist echt super, super angenehm. Und ich habe gar keine Probleme damit. Am Anfang dachte ich mir, okay, welche Versicherung brauche ich und was muss ich anmelden? Klar. Und hä? Aber jetzt mittlerweile.
Da weiß Toni bis heute nicht.
Ja, aber ja, jetzt mittlerweile läuft ja alles.
Ja, das ist auch die Hauptsache. Lass uns mal ein bisschen über deinen Verein sprechen, über den du jetzt spielst. Das ist ja speziell im Frauenfußball ein besonderer Verein. Ja, ist auch Erstligaverein bei den Männern, aber. Ich glaube, VfL Wolfsburg war mit ihrer Frauenabteilung wirklich einer der ersten großen Bundesliga-Vereine, die wirklich richtig auch in den Frauenfußball investiert haben. Spielen jetzt, glaube ich, seit knapp über 10 Jahren auch immer um die Meisterschaft mit. Was hat der Verein in deinen Augen richtig gemacht? Hattest du Wolfsburg immer schon auch so ein bisschen auf dem Schirm, sag ich mal, auch als du noch nicht da warst? Wie er irgendwie so der Vorreiter ist für diesen Frauenfußball, wer Frauenfußball versucht auch groß zu machen?
Das auf jeden Fall, gerade auch mit Alex Popp, die halt auch aus dem gleichen Dorf kommt, war Wolfsburg immer irgendwie präsent bei mir. Und man hat es natürlich auch geschaut, dann, wenn irgendwelche wichtigen Spiele waren, Bayern, Wolfsburg oder so, oder Pokalfinals, hat man schon immer geguckt. Und ich erinnere mich an ein Spiel, wo wir mit Essen gegen Wolfsburg gespielt hatten. Ich war verletzt damals. Dann habe ich mit meiner Mama zusammen im Stadion geguckt und sie hat gesagt, sie so, guck mal Wolfsburg. Ich so, ja, was ist da? Sie so, wenn die sich aufwärmen, das sieht so athletisch aus und so gut. Und meine Mama hat Leichtathletik gemacht. Und wenn meine Mama sowas sagt, dann muss es echt was heißen. Und sie so, die machen bestimmt richtig gute Athletikarbeit. Ich so, ich glaube auch. Deswegen war es schon sehr präsent auch bei mir. Und ja, ich glaube, ich bin hier hingekommen und das erste Training war direkt der Bürgermeister da und der sagt, ja, ich will es euch jetzt auch nochmal sagen, auch den Neuen, ihr seid das Aushängeschild unserer Stadt, nicht die Männer, weil ihr bringt immer die Titel nach Hause. Und ich glaube, dass wirklich bei uns der Frauenfußball so wertgeschätzt wird, auch von der ganzen Stadt, dass das einem auch einfach so einen Schub gibt, weil du einfach merkst, okay, es interessiert die Leute und die kommen auch ins Stadion und unterstützen.
Ja, nee, ja. Das ist, also für mich ist... Das
kennt man bei den Männern nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, die da ins Stadion kommen. Naja, aber Wolfsburg ist halt wirklich für den Frauenfußball immer ein Begriff, also auch mir, das ist da schon auch überall angekommen. Wie würdest du so ein bisschen... kannst du ruhig auch ein bisschen mit den Männern vom VfL vergleichen. Wie seid ihr da relativ eng dran, auch an der Männermannschaft? Und wie würdest du so ein bisschen die Strukturen insgesamt vergleichen? Also gerade so, keine Ahnung, Trainingsplätze, Kabine, Reisen und so. Seid ihr da wirklich auf einem Niveau auch mit der Männermannschaft? Oder gibt es da doch den einen oder anderen Abstrich, den ihr da machen müsst?
Ich glaube, den einen oder anderen Abstrich muss man immer machen und auch so, auch bei uns. Aber ich muss sagen, dass hier die, die Kabinen sind überragend. Wir bekommen jetzt auch bald eine Sauna eingebaut. Deswegen muss man schon sagen, dass wir haben es schon echt gut, gerade für den Frauenfußball. Aber zu den Männern ist es halt immer noch ein Stück. Aber ja, wir leben schon echt gut, gerade wenn ich mir angucke, wie andere Vereine sind. Oder jetzt auch von mir aus, jetzt, wo ich in Essen war, wir hatten halt einen Physio da für die ganze Mannschaft. Und jetzt hier in Wolfsburg haben wir 3 Physios, die wirklich rund um die Uhr da sind und die Mannschaft behandeln. Deswegen, ja, alles rundum ist schon echt nochmal eine Stufe höher hier in Wolfsburg. Aber jetzt Kontakt zu den Männern haben wir eigentlich nicht so wirklich. Wir hatten einmal so ein Driving Experience von VW.
Okay.
Das haben wir mit denen gemacht, das war auch echt lustig. Okay. Wenn man die so mal sieht, dann begrüßt man sich, aber jetzt irgendwelche Sachen zusammen mit den Frauen und Männern haben wir jetzt nicht. Okay,
Trainingsgelände ist auch getrennt, also seid ihr woanders?
Okay. Ja, wir sind woanders. Man muss sagen, Trainingsplätze sind auch echt überragend. Ich glaube, ich bin hingekommen, das Erste, was ich gesehen habe, war unser Trainingsplatz.
Rasen.
Und so, ich so krass, ey, aber der war echt besser als so mancher Platz in der Liga, wo wir spielen. Mhm. Also man muss echt sagen, wir haben es echt gut hier.
Okay. Also wenn ich mich so ein bisschen an Frauenfußball erinnere, dann erinnere ich mich meist immer so an früher die DFB-Pokalfinals, ne? Die waren ja dann meist, ich weiß gar nicht, waren die immer mittags oder einen Tag vorher im Olympiastadion? Ich weiß gar nicht mehr. Aber da hießen meist die Finals, hießen dann eher so Turbine Potsdam gegen FFC Frankfurt. Duisburg hat, glaube ich, noch eine gute Rolle gespielt. Ja, heute, und du hast es ja vorhin angesprochen, wenn es da in der Liga eng wird, dann heißen die Namen Wolfsburg, Bayern, Frankfurt und Hoffenheim. Sprich, der Trend geht ja irgendwie ganz klar dahin, dass auch die, sag ich mal, die großen Bundesliga-Vereine in die Frauenliga investieren. Wie siehst du diesen Trend? Positiv oder negativ? Also auf der einen Seite top, weil immer mehr Fokus irgendwie auch auf den Frauenfußball dazukommt, oder auch irgendwie negativ, weil es gerade so ein bisschen kleineren Vereinen oder kleineren Namen, wie die eben genannten, einfach dann viel schwerer haben, irgendwie erfolgreich zu sein?
Also ich persönlich finde es echt positiv, weil ich glaube, es lockt auch noch mal mehr Leute an. Wenn jetzt, keine Ahnung, Schalke gegen Dortmund bei den Frauen spielt, anstelle von SGS Essen gegen Bocholt oder was weiß ich. Klar. Weil ich glaube, so Fans und so Hooligans und so, ist, glaube ich, egal, ob da die Männer spielen oder die Frauen, weil Derby ist Derby.
Das stimmt.
Und das merke ich jetzt in Spanien, wenn Real gegen Barca spielt, jetzt in der Champions League. Die haben einfach das Camp Nou einfach ausverkauft. Obwohl ich mir denke, boah, krass.
Da passen ein paar.
Aber bei uns gibt's ja dieses. Ja. Aber bei uns gibt's dieses Derby ja gar nicht. Und bei uns fragen sich auch manche, okay, was ist das für ein Verein? Ja, jetzt gerade auch aus dem Ausland. Ich war in der U17, hatten wir EM und dann haben wir ein paar Sachen getauscht mit so den Engländerinnen und so. Und alle waren richtig geil auf die Bayern-Klamotten. Und dann kam ich so mit meinen SGS-Klamotten und so, ja, was ist das für ein Verein? Und ich so, ja, keine Ahnung. Deswegen glaube ich, dass auf lange Sicht sich auch die Vereine durchsetzen werden, die eine Männermannschaft dahinter haben. Weil es, keine Ahnung, die Möglichkeiten sind ja da, die medizinische Abteilung, die Räumlichkeiten, es ist ja alles gegeben. Also warum sollte man das nicht einfach gemeinsam nutzen? Weil ich glaube, beide Parteien davon einfach profitieren würden.
Klar. Das auf jeden Fall.
Ja, und ich finde ja trotzdem ist es ja auch krass, wenn man das mal so sieht. Ich meine, ihr habt einen Kader, der einen Marktwert hat von 2,2 Millionen Euro. Bayern hat einen von 1,8 Millionen. Und dann gibt es aber auch Carl Zeiss Jena in der ersten Liga, die haben einen insgesamten Marktwert von 47.000 Euro. Also das ist ja schon noch ein sehr großes Gefälle. Das heißt, ja, es macht ja einfach auch Sinn, dass da immer mehr auch investiert wird, um dann vielleicht einen noch größeren Wettbewerb zu haben. Weil das ist ja schon ein krasses Gefälle von 2,2 Millionen zu 47.000 Euro. Ja, das merkt man da bestimmt dann auch im Platz, oder? Wenn man dann gegen Mannschaften wie Jena spielt.
Ja, das auf jeden Fall, ohne jetzt Jena irgendwas vorzuwerfen.
Naja, nee, die können da nichts dafür.
Ja, man merkt das schon. Aber ich muss auch sagen, dass die Kleinvereine uns das Leben auch echt schwer machen können. Gerade wenn ich jetzt auch an SC Sand oder so denke, dann fährst du da hin und der Platz, also das sagt wirklich die gesamte Liga, dieser Platz ist echt sehr, sehr schlecht.
Okay.
Deswegen.
Spielen die etwa auf Sand?
Boah.
Ja gut, lass mich das.
Ich muss mich kurz fragen.
Sammel dich mal kurz. Ich habe da wirklich mal ein Spiel gesehen von Sand gegen Hoffenheim. Ich glaube, das war auf Eurosport oder so. Das ging auch 0-0 aus. Also auf dem Platz war nicht viel mit Fußball anzustellen.
Ja, und jetzt sage ich dir, dass Hoffenheim gerade Vierter ist und Sand Zehnter.
Ja.
Deswegen, es kann schon echt schwer werden gegen solche Gegner, aber natürlich merkt man das schon. Ja, man merkt, man ist viel fitter, viel agiler, weil man natürlich auch viel mehr durchrotieren kann. Gerade bei uns ist ja... Ist ja egal, ob jetzt eine Alexandra Popp auf A6 spielt oder ich, weil wir beide uns nichts tun, so gefühlt.
Ja.
Aber wenn da die Leistungsträger wegfallen, dann haben die Mannschaften halt schon Probleme.
Ja, ja klar, ich meine, wenn es nicht so wäre, dann wäre dann natürlich der Marktwert auch ein anderer. Aber im Endeffekt ist es ja, kann man es ja vielleicht natürlich mit irgendwie noch ein bisschen anderen Zahlen, aber man kann es ja trotzdem auch auf die erste Liga der Männer genauso übertragen. Da ist das Gefälle ja genauso da, wenn du dir Bayern anschaust und dann von mir aus Augsburg oder was auch immer, da hast du ja genauso dieses Gefälle. Also das ist ja nicht so. Und auch dort sieht man ja, dass auch an gewissen Tagen die kleinen Mannschaften den großen ja absolut wehtun können. So, von daher, warum sollte das bei euch nicht auch sein?
Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch cool so, weil dann fährst du nicht zu einem Spiel und sagst, okay, wie viel wollt ihr haben?
Klar.
Gefühlt, sondern du fährst halt hin und weißt, okay, ich muss wirklich meine Leistung heute bringen, weil sonst, ja, wird's nix.
Ja, nee, das stimmt.
Ja, total. Jetzt waren wir schon mal bei ein bisschen Geldbeträgen. Wie ist es da bei den meisten Spielerinnen oder auch jetzt speziell bei dir? Das müssen ja sicher auch noch einige parallel arbeiten. Wie sieht das da bei dir aus?
Bei mir, ich mache tatsächlich nichts nebenbei, aber es liegt eher daran, dass ich gerade ein bisschen so auf der Suche bin, was ich machen will.
Ja.
Weil ich hab gemerkt, nur Fußball ist auch nicht irgendwie gut, glaube ich, für den Kopf.
Naja, aber wenn man so gut ist,
zu der Erkenntnis kommt Toni auch langsam gerade.
nee, aber ja, also es stimmt schon, dass viele bei uns in der Liga auch wirklich arbeiten müssen. Also ich glaube, wenn du bei Bayern, Wolfsburg, vielleicht noch Hoffenheim, wenn du da spielst, dass du da wirklich von leben kannst, während du spielst. Wir reden jetzt hier nicht von, ich habe ausgesorgt danach. Sodass du auf jeden Fall irgendwas machen musst, damit du halt nach dem Sport, nach der Karriere was hast, wo du ja weitermachen kannst.
Ja, das stimmt. Gott sei Dank habe ich Felix nebenher, du. Sonst, ich weiß ja nicht.
Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ohne mich weiß ich nicht, ob es dich so gehen würde.
Na gut, da steht auf einem anderen Blatt. Insgesamt läuft es ja sportlich bei euch ja wirklich gut. Wir haben es vorhin am Anfang kurz angesprochen. Ihr seid jetzt im Halbfinale, habt da die Bayern, ihr seid im Champions League Viertelfinale. Spielt wieder um die Meisterschaft mit. Auch da seid ihr, wenn ihr dieses eine Spiel weniger gewinnt, Erster. Gibt es da bei dir, sprich Saisonziele, gibt's da Prioritäten oder sagst du, ja komm, dann geben wir mal halt alles?
Triple.
Ja, ey, am liebsten hätte ich natürlich alles.
Und am allerliebsten?
Aber ich glaube, wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste, dann glaube ich, wäre es die Meisterschaft. Mhm. Weil ich einfach geil finde, wenn du über ein Jahr lang oder über eine Saison lang einfach auf eins stehst und da bleibst. Mhm. Und dann hast du es dir auch irgendwie verdient, weil Champions League und Pokal ist auch wieder so, okay, du kannst einen schlechten Tag haben und dann bist du raus.
Klar.
Aber in der Liga ist wirklich eine Qualität und die du wirklich zeigen kannst. Deswegen würde ich mir den Ligatitel, glaube ich, am meisten wünschen. Das
war, laut Kalle Rummenigge der ehrlichste Titel, ne? Der ehrlichste. Und trotzdem wollen wir alle die Champions League. Nein, aber ich verstehe schon, was du meinst. Und wie gesagt, ihr seid ja dann einen Schritt weiter. Wir sind ja, wir müssen erst noch ins Viertelfinale von der Champions League. Deswegen würde ich das bestätigen. Ich würde auch viel lieber Meister werden dieses Jahr.
Einfach mal den Druck ein bisschen runternehmen. Ne?
Ich dachte ja Pokal. Ich meine, da seid ihr zwar raus, aber den hast du jetzt in 8 Jahren auch noch nicht gewonnen dann.
Nee. Ja, das wird auch nichts mehr, das sage ich jetzt schon. Du spielst ja in Wolfsburg defensives Mittelfeld, hast du eben schon kurz angesprochen. Wie kam das zu dieser Position und was gefällt dir an der Position? War das so, dass du es immer gespielt hast? Hat dir irgendjemand gesagt, deine Qualitäten sind genau fürs defensive Mittelfeld oder kam das einfach mit der Zeit? Wie hat sich das entwickelt und warum passt die so gut zu dir, die Position?
Oh, ich hab, glaube ich, schon überall gespielt. Ich habe links außen gespielt, Stürmer, Zehner, hinten rechts, Innenverteidigung. Und am Ende ist es Sechser geworden. Also zumindest im Verein. Martina will mich noch zum Innenverteidiger machen, aber ja.
Kann sie
ja
versuchen.
Glaube ich, ne? Mich noch ein bisschen vor. Nee, aber ja. Hier haben sie mich auch kurz auf IV ausprobiert und dann meinten sie, nee, zu viel Risiko. Ich habe mir den Ball genommen, angedribbelt.
Ja, aber das ist riskieren.
Ja, aber mein Trainer meinte nicht hinten,
Ja, da wäre ich wahrscheinlich.
deswegen, ja, wurde es dann die 6. Aber ich glaube, da passe ich auch am besten hin, weil ich gerne so die Zweikämpfe habe, die Aktionen im Spiel. Und ich bin auch nicht so der Typ, der drei Aktionen dann hat. Mhm. und drei überragend hat, sondern ich brauche dann schon so ein paar Aktionen, ein bisschen Ballgefühl, auch mal sich den Ball einfach abholen ohne Druck. Ja, ich glaube, da mache ich einfach mein bestes Spiel und auch defensiv gewinne ich die Zweikämpfe auf der Position, die Kopfballduelle, mache die Räume zu, deswegen glaube ich, dass ich da auch am wertvollsten bin.
Ja, ja, ich spiele die auch und, am liebsten wegen den Kopfballduellen. Das ist absolut richtig. Wir hören mal ganz kurz rein in deinen, das kannst du ja gleich noch sagen, vielleicht bisher, ist ja noch jung die Karriere, zumindest deinen bisher größten Erfolg.
Schätze, das war ein Pokalsieg.
Das war wohl ein Pokalsieg. Wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl, sag ich mal, so früh vor allem so einen großen Erfolg erleben zu können? Ich meine, du hast ja irgendwann mal, wir haben es vorhin am Anfang gesprochen, hast irgendwann mal angefangen, Fußball zu spielen, ohne groß nachzudenken, was dabei wird. Und dann so früh so ein großer Erfolg. Was war das für ein Moment für dich?
Ja, es war auf jeden Fall ein super Moment, weil gerade auch im letzten Jahr mit Essen gegen Wolfsburg verloren, so nah dran gewesen, dann im Elfmeterschießen verloren, dann das zweite Jahr im Finale gewesen. Und ja, ich glaube, dieses Spiel, es ging in die Verlängerung und dann machen wir in der 118. Minute einfach das 1-0. Und ich dachte mir so, nee, es kann nicht sein gerade. Und dann pfeift die Schiedsrichterin das Spiel ab und es war einfach so, okay, ich kann es gar nicht realisieren gerade. Und dann haben alle gefeiert, aber irgendwie habe ich mir die Feier auch krasser vorgestellt. So, weiß ich nicht. Weil alle meinen so, ja, wir haben auch letztes Jahr schon gewonnen. Und ich so, ja und? Ich habe nicht letztes Jahr gewonnen. Ja, das war echt unbeschreiblich und auch, ich konnte es gar nicht fassen. Und dann hat man das erst so in den nächsten Tagen auch realisiert, wo man dann die Bilder nochmal gesehen hat oder sich die Videos nochmal angeguckt hat. Ja, war auf jeden Fall schön und ich hoffe, dass wir dieses Jahr nochmal so eine Feier machen können.
Ja, ihr seid zumindest auf dem Weg. Allgemein mal für deine Karriere gesprochen. Wo soll es hingehen mit dir? Was träumst du noch? Was ist so deine Wunschvorstellung für deine Karriere? Ich meine, du hast ja noch einige Jahre vor dir. Was willst du am liebsten noch gewinnen?
Ich würde, glaube ich, am liebsten einen WM-Titel gewinnen. Ja. Oder erstmal eine EM nächstes Jahr. Oder dieses Jahr eher gesagt. Nee, ich würde am liebsten so jeden Titel mindestens einmal gewinnen, dass man sagen kann, okay, ich habe alle Titel gewonnen, die es gibt. Und ich würde, glaube ich, auch mal gerne im Ausland spielen oder, weiß nicht, mal komplett raus aus Europa oder irgendwas Krasses machen.
Ist denn der jetzt mal raus aus Europa, ist der also jetzt USA, glaube ich, schon, ne? Die sieht man ja auch bei den Turnieren immer mit weit vorne. Aber jetzt außerhalb von Europa, USA mal ausgenommen, ist der Frauenfußball da auch so gut und weiterentwickelt wie zum Beispiel in Deutschland?
Also ich glaube, man kann es nicht so vergleichen mit Deutschland, weil Deutschland ist schon echt gut oder gerade Europa ist halt schon echt gut aufgestellt. Ich glaube, Asien und China fangen da jetzt auch langsam richtig an, auch Geld reinzustecken. Aber ansonsten baut sich das, glaube ich, alles sehr langsam auf.
Okay, dann bleiben wir mal noch in Europa. Du hast ja gerade gesagt, irgendwann mal Wechsel ins Ausland. Real Madrid hat ja auch seit einer Zeit eine Frauenmannschaft. Also wir können hier direkt was ausmachen, wenn du das möchtest.
Ja.
War das ein Ja? War das ein spontanes Ja?
Hör mir auch mit Madrid, weil vor zwei Wochen kam einfach das Gerücht, dass ich da hinwechsle. Ja. Weil
werden wir jetzt nochmal streuen.
Das wird nicht weniger jetzt.
Weil hier meine beste Freundin hat hier in Wolfsburg gespielt und die ist dahin gewechselt. Und dann habe ich ihren Beitrag kommentiert und auf einmal hieß es, ich hätte einen Vertrag schon abgeschlossen für diesen Sommer.
Ja. Stimmt das denn?
Und dann dachte ich mir auch, oh. Nee, okay, stimmt nicht.
Müsste ich deinen Papa nochmal fragen, ne? Vielleicht hat er das ja für dich gemacht.
Ja, so weit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht.
Siehst du.
Nee, aber ja, also Spanien wäre schon schön, glaube ich. Ja,
ist auch schön hier. Also so viel
Wetter ist gut.
So viel kann ich verraten. Also wir haben das, sagen wir mal so, wir streuen mal keine Gerüchte, aber wir haben das mal auf dem Zettel, ne? Also auch, dass sich der VfL da jetzt nicht zu sicher fühlt oder zumindest da mal wieder mit einem neuen Vertrag um die Ecke kommt. Dafür sollten wir hier schon sorgen in dem Podcast, ne? Dass hier nichts
drauf passiert. Das war auch das einzige Ziel von diesem Podcast, genau,
also das Interesse aus Madrid ist da. So.
Ja. Kontakte sind auch da.
Kontakte sind da.
Ich bin gespannt. Wollen wir mal da trotzdem im Land bleiben? Besser gesagt bei der Nationalmannschaft. Weil da muss ich ja sagen, deine DFB-Karriere bis jetzt ist schon sehr beeindruckend. Du hast dein erstes Jugendländerspiel mit 12 Jahren gemacht. Da ist man ja eigentlich noch ein Kind. Oktober 2014 war das gegen Schottland. Wie ortet man sowas denn mit 12 Jahren ein?
Gar nicht, glaube ich. Ich bin das erste Mal geflogen. Ich habe so Panik vor dieser Kontrolle gehabt, weil ich dachte, oh Gott, was muss ich auch? Muss ich meinen Gürtel ausziehen? Muss ich meine Uhr ausziehen? Bei mir war, mein Kopf ist explodiert, schon allein vor dem Flug. Ja, und dann haben wir auch in so einer komischen Halle gespielt. Also es war ein Kunstrasenplatz, aber Indoor.
Okay.
Und es war gar nicht so dieses Feeling von, okay, Nationalmannschaft. Weil ich habe es mir mal vorgestellt mit Naturrasen, richtig geiler Rasen. Zuschauerränge voll und dann warst du mal in so einer Indoor-Halle und hast ein bisschen gezockt. Ja, da hat man es erst realisiert, als dann die Nationalhymne lief. Ja, aber irgendwie hatte das keinen Flair irgendwie.
Na, das, ja gut, mit 12 Jahren ein volles Stadion wäre natürlich auch krass gewesen. Aber hat ja vielleicht ein bisschen die Aufregung genommen. Trotzdem war es dann so, dass du danach auch immer vorzeitig in jahrgangsältere U-Mannschaft noch hochgezogen wurdest. Du hast mit 14 Jahren an der U17-WM teilgenommen, hast 2018 mit 16 Jahren bei der U20-WM mitgespielt. Warst du, also ich kenne das ja auch, oder wir beide kennen das eigentlich auch, dass wir immer in höheren Jahrgängen gespielt haben. Wie war das da immer so, die Jüngste zu sein? Hast du dich damit wohlgefühlt? War das für dich auch normal oder war das auch so mal so ein unwohles Gefühl, wo du gesagt hast, das ist ja schon komisch, immer die Jüngste zu sein?
Auf dem Platz war es eigentlich immer sehr angenehm, weil man irgendwie so null Druck hatte. Man hatte irgendwie so einen kleinen Welpenschutz, konnte einfach frei aufspielen. Keiner hat irgendwas erwartet so richtig. Und du konntest eigentlich immer nur gut aussehen. Also, weiß nicht, du konntest nichts falsch machen, gefühlt. Aber neben dem Platz war es dann schon so, ich saß am Essenstisch und dachte mir so, okay, worüber rede ich jetzt? Dann dieser, ja, Führerschein, dies, das. Und dann dachte ich so, ja.
Ja, warte ich noch mit.
kann ich noch nicht anfangen. So, ja, ich habe gerade mein Abi und so, dies und das. Und das war ja voll schwer. Und ich so, ja. Okay, klasse. Man hatte gar keine Gesprächsthemen so richtig. Und man dachte sich, okay, was wollen die jetzt mit mir reden? Ja. Aber noch schlimmer war es dann in der A-Nation, wo ich mir wirklich dachte, dann hat es eine Almut Schulter, die so, ja, jetzt auch bald Kinder. Und ich saß da, ich so, warte, was?
Das glaube ich. Aber trotzdem hat es ja auch, jetzt nochmal auf die U17-EM zurückgehen, deine Leistung ja auch nicht geschadet. Ich meine, du bist da als 15-Jährige mit zur goldenen Spielerin, hieß das, ausgezeichnet worden. Und warst ja wirklich viel jünger als die anderen. Das muss auch ein krasses Gefühl sein, denn da ist ja deine beste Spielerin, oder? Mhm. Das ist ja dann schon auch besonders, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es war gar nicht so eine richtige Zeremonie dafür oder so. Ich habe auch keinen Pokal jemals dafür bekommen. Deswegen war das immer nur so eine schöne Nebensache irgendwie von diesem Turnier. Ja, aber natürlich, als man es dann danach gelesen hat, dachte man sich schon, oh krass.
Na.
Cool. Aber ja, mehr dann halt auch nicht. War auch nie so, dass ich gesagt habe, ich will goldene Spielerin werden, ich will am meisten Tore schießen, ich will das. Bei mir war immer okay, ich will den Titel gewinnen. Mhm. Und über alles andere habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Aber auch da sieht man schon die Unterschiede, Toni. Weißt du noch, wo du U17 WM bester Spieler wurdest? Da kam halt Franz Beckenbauer und hat dir den Pokal überreicht, ne?
Ja, das stimmt, da war der Kaiser. Aber auch ich hätte lieber das Turnier gewonnen. Das hat nämlich auch nicht geklappt. du bist ja aus.
Was heißt das? Das heißt denn auch nicht?
Ja, gut, du hast gewonnen, das stimmt. Ja, gut. Felix auch nicht. Felix hat wahrscheinlich auch nichts gewonnen.
Ich hab auch nie ein Turnier gespielt mit der Nationalmannschaft.
Hat er auch nicht gewonnen. Naja, du bist außerdem ja Trägerin der Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Da haben wir alle was gemeinsam.
Die hab ich.
Jetzt aber.
So nämlich.
Für was hast du die bekommen, Felix? Fair Play oder was?
Ich war dabei.
Nee, weißt du noch, wann du die bekommen hast?
Boah. Auch, glaube ich, U17-Jahrgang.
Und in?
Ja, auch in Bronze.
In Bronze, okay. Ja, was heißt auch in Bronze? Also Lena hat die in Bronze, Silber und Gold, ne? Also jeweils einmal. Ja. Also auch in Bronze.
Ich nicht.
Das sind ja dann auch irgendwie so, ja, wenn man zumindest bei den Jungs habe ich da mal so einen Überblick, wer da mal was gewonnen hat. Und das sind dann schon ganz gute Voraussetzungen. Die meisten haben es dann zumindest auch mal Richtung Profibereich geschafft. Hat dir sowas dann auch, solche Auszeichnungen, auch dann manchmal einfach so ein bisschen Druck gemacht? Oder hast du dich einfach gefreut über die Auszeichnung? Oder meintest du dann wirklich, okay, sowas gewinnen, dann muss es auch irgendwie klappen, sonst ist das auch für viele enttäuschend, nicht nur für dich selbst?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich immer sehr gefreut über solche Auszeichnungen. Aber die hatten nie so einen hohen Stellenwert. Ich weiß noch, ich habe die in Bronze bekommen und.
Ja, aber hast du gesehen, was für ein Stellenwert das, oder hast du gerade gehört, was für ein Stellenwert das für Felix hat, wie er hier ins Mikro gebrüllt hat? Ja, habe ich auch.
Ja. Ey,
immer noch. Nimmt mir keiner mehr.
Nee, wir hatten diese Auszeichnung und diese Verleihung war ja immer in Hamburg dann. Und an dem Tag war aber Pokalspiel das erste in Hennstedt-Ulzburg. Und da habe ich meinen Trainer gefragt, hey, ich habe diese Verleihung da, aber wenn ich spielen soll, dann spiele ich, also dann komme ich halt zum Spiel auf jeden Fall, weil Spiel steht ja an erster Stelle und dann.
Klar.
Ja, und dann habe ich in Hennstedt-Ulzburg gespielt, 14-0 gewonnen und war dieser Verleihung nicht da gewesen. Und ich dachte mir schon so, oh Gott, ey, jetzt haben wir hier 14-0 gewonnen.
Das hätte vielleicht auch ohne mich geklappt, ne?
Ja, und diese Verleihung erlebst du vielleicht einmal. Mhm. Und das jetzt außen lassen, aber Spiel war mir dann damals auch wichtiger. Ja. Deswegen alles gut, hatte dann danach nochmal die Chance, deswegen alles richtig gemacht.
Da hast du dann bei dem Spiel schon wieder an der nächsten gearbeitet, schon wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Dann folgte ja irgendwie so ein bisschen der logische Schritt, 2018, die Berufung in die, Anführungsstrichen, richtige Nationalmannschaft. Da habe ich gehört, dass du ja das Telefon gar nicht ans Telefon gehen konntest, ne? Weil du, wo du angerufen werden solltest, weil du im Unterricht warst. Natürlich sehr brav. Ja. Aber wie war das? Wie hat man dich dann doch noch bekommen?
Ja, ich saß einfach im Matheunterricht.
Ja.
Also nichts gecheckt einfach. Wieder da gesessen, in diesen Taschenrechner geguckt. Auf einmal vibriert mein Handy so in der Tasche. Ich so, oh shit, ey, habe ich es nicht ausgemacht? Ich gucke es, auf einmal ruft mich eine Nummer an und ich denke, okay, wer ist das? Einfach zurückgepackt und dann in der Pause habe ich dann zurückgerufen und dann war Martina am Telefon. Sie so, ja, hier ist Martina von Stecklenburg. Ich wollte nur Bescheid geben, dass du zum Kader gehörst für den nächsten Lehrgang. Und ich erstmal so, hä, warte, was? Hä? Okay, toll. Also ja, Begeisterung hält sich ja in Grenzen. Ich so, nee, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. das ist so ein bisschen die Geschichte dazu, aber ja, echt komisch gewesen auch.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, das erste Mal ist dann schon immer spezieller Moment. Also ich kann mich auch gut dran erinnern damals. Also da war ich zu der Zeit in Leverkusen, weil man ansonsten das nur vom Hörensagen kennt und dann so, dann ruft der Yogi an. Das ist dann schon trotzdem nochmal speziell. Das ist absolut klar.
Aber irgendwann kommt es dazu, Lena, da wirst du nicht mehr angerufen, da fährst du einfach hin, weil du weißt, dass du nominiert bist. Also, so hat Toni das jetzt am Ende mal gemacht.
Da kriegst du auch keine Einladung mehr, ne?
Ist nur blöd dann irgendwann, wenn du wirklich nicht nominiert bist. Aber gut, dem bin ich entgangen. Gott sei Dank. bei der WM 2019 hast du einen Rekord eingestellt. Und zwar von einer ganz großen, vielleicht der größten Spielerin. Bei deiner Einwechslung im Vorrundenspiel gegen China wurdest du nämlich mit 17 Jahren, 5 Monaten und 20 Tagen zur jüngsten deutschen WM-Spielerin. Ein Rekord, ja, den bis dahin die große Birgit Prinz innehatte. Was war das für dich für ein Gefühl, Birgit Prinz abzulösen mit diesem Einsatz?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gehört erst nach dem Spiel. Ich wusste das gar nicht, dass es dazu kommen könnte. Und ja, Birgit Prinz gehört ja auch zum Staff. Die ist ja bei uns so ein bisschen Mentalcoach. Und dann kommt sie nach dem Spiel so auf, wie so Glückwunsch. Ich so, hä, wofür, danke, danke. Und dann siehst du, ja, du hast mich abgelöst. Und ich so, hä, wie abgelöst, hä? Dann hat sie mir so ein bisschen erzählt, und dann meinte ich so, oh, sorry. Aber sie so, nee, alles gut. Ich so, ja, boah, krass, wusste ich gar nicht. Und dann kamen auch die ersten Interviews so, und dann habe ich mich auch alle dazu gefragt. Und ich dachte mir so, okay, ich höre das gerade so zum zweiten Mal. Ich find's toll, aber ja, wie gesagt, ich hatte es auch wieder nicht auf dem Schirm.
Okay, aber hast du von Birgit Prinz eigentlich aktiv noch, ja, was mitbekommen, sag ich mal, also zu ihrer Zeit? Sie hat da, glaube ich, schon 2011 ihre Karriere beendet gehabt. Und wenn nicht, wer waren so deine anderen Vorbilder, wo du dir Sachen abgeschaut hast, oder gab es die vielleicht überhaupt gar nicht?
Also so richtig aktiv habe ich nichts mitbekommen, aber klar hat man sich so ein paar Videos auch mal von früher angeguckt und so. Und ja, die war schon echt gut so. Hat viele Tore gemacht auch. Auch manchmal Tore, wo man sich denkt, hä, wie hat sie den jetzt reingemacht? Ja, weibliche Vorbilder, muss ich echt sagen, hatte ich eigentlich nicht.
Gab es vielleicht auch so, weil du ja auch früher bei den Jungs gespielt hast, auch männliche Vorbilder, wo du dir was abgeschaut hast?
Ja, jetzt im Profifußball eher nicht so. Eher bei meinem Bruder dann. Wobei der jetzt auch Profi ist, von daher ja dann schon.
Ja.
Aber ja, ich habe mir immer echt viel bei meinem Bruder einfach abgeschaut, wollte viel machen, wie mein Bruder es gemacht hat.
Ich nicht.
kann ich verstehen. Nee, ja, deswegen, ich rufe noch heute ganz oft noch an und meinte, hey, hast du das Spiel geguckt? Mhm. Sagt er, ja, ich sehe ja die eine Szene, weißt du, da, wo ich so stand und so. Also ja, ich weiß, ich sehe ja, was hätte ich da machen können?
Ja.
Und dann kann er mir auch echt viel so helfen und auch nochmal einen neuen Denkanstoß geben. Aber ist jetzt nicht so, was wir die Spiele analysieren oder so. Aber ja, wenn ich mal eine Frage habe, dann ist er auf jeden Fall da.
Ja, das glaube ich. Ist, was da auch krass ist, dass ja wirklich fast so die Hälfte der Mannschaft aus Spielerinnen vom VfL Wolfsburg besteht in der Nationalmannschaft. Das ist bestimmt auch dann wie so ein cooles Gefühl, mit der halben Mannschaft da auch zur Nazio zu reisen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Es hat so ein bisschen Flair von Klassenfahrt irgendwie, immer wenn man dann losfährt. aber trotzdem, wenn man dann da ist, ist es auch schön, so von anderen was zu hören oder auch von Bayern, von den Leuten, mit denen man noch in Essen gespielt hat. Ja, deswegen ist man dann da eigentlich gar nicht so mit der Wolfsburg-Clique unterwegs, sondern dann auch schon auch mit den anderen Teams.
Ja.
Jetzt gerade mit Corona hatten wir beim letzten Jahr ein bisschen Pech, wo auf einmal alle Wolfsburger gar nicht hin durften, bis auf Feli und ich.
Mhm.
Deswegen ist es natürlich auch gefährlich dann, heutzutage.
Ja, ja, ich glaube, du sprichst auf diesen Arnold Clark Cup an,
ja,
den ihr auch in Vorbereitung auf die EM, die jetzt in diesem Sommer stattfindet, gespielt habt. Ich glaube, 14 Ausfälle waren das da. War das trotzdem irgendwo, ja, konnte man das trotzdem als Vorbereitung nehmen, weil wir wollen jetzt auch ein bisschen noch über die EM im Sommer sprechen, wie jetzt auch der Stand der Vorbereitung daraufhin ist?
Ja, wir konnten es schon auch als Aufgabe nehmen und als Test, gerade für die Spielerinnen, die vielleicht dann neu dabei waren oder, ja, wir hatten gerade so einen kleinen Umbruch auch mit ganz vielen jungen Spielerinnen. Okay, das hört sich echt komisch an, wenn ich das sage, aber ja, deswegen konnte man sehen, wo wir stehen, das auf jeden Fall. Aber klar war es jetzt nicht so, dass man die volle Startelf wirklich da hatte und da irgendwelche Taktiken einstudieren konnte.
Ja.
Aber dafür muss man auch sagen, waren die Plätze dann da auch vor Ort zu schlecht, um da irgendwas einzustudieren im Spielaufbau oder so.
Ja.
Ja, aber man hat auf jeden Fall gesehen, wo man steht, woran man noch arbeiten muss. Und ich glaube, das Turnier hat uns echt auch gut vorbereitet, gerade das Spiel gegen Spanien. Die sehen wir ja auch wieder in der Gruppe schon.
Mhm.
Und da wissen wir jetzt einfach, was davon zukommt und werden vielleicht dann auch nicht mehr so überrascht vom Gegenpressing oder von der Spielweise der Spanier.
Ja, ja, die Plätze werden sicher in England, wo die EM stattfindet, deutlich besser sein. 6. bis 31. Juli wird es sein. Wie sehr freust du dich jetzt schon drauf?
Ja, auf jeden Fall riesig, weil gerade auch mit dem Arnold Clark Cup, ich hatte ein bisschen Knieprobleme, deswegen war ich da dann raus nach dem ersten Spiel.
Okay.
Deswegen hat man dieses England-Flair noch gar nicht so richtig erleben können.
Ja.
Aber ja, ich freue mich riesig und ich glaube, dass man echt eine gute Mannschaft im Start hat mit viel Qualität und die einzige Sache ist halt, dass wir es im Moment noch nicht richtig auf den Platz kriegen. Aber ich glaube, dass mit den Vorbereitungslehrgängen, gerade vor der EM, wo man dann wirklich auch mal Zeit hat, mit der ganzen Mannschaft da was einzustudieren und zu trainieren, dass wir da auch echt ein gutes Team haben und eine große Chance haben, da echt weit zu kommen.
Ja, was meinst du, dass jetzt Spanien gerade schon angesprochen, wer so die stärksten Gegner sind im Sommer?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall Spanien ist, dann natürlich Frankreich, England ist auch sehr gut, aber ich würde auch so Länder wie Dänemark, Finnland gar nicht so unterschätzen, weil die haben auch gute Spielerinnen in ihren Reihen und ich glaube, man kann es gar nicht mehr so sagen, okay, Deutschland ist jetzt die Macht im Frauenfußball oder Spanien oder England, sondern es sind echt viele, die gute Entwicklung jetzt durchlebt haben. Mhm. Ja, deswegen, ich bin gespannt, wie wir uns da schlagen dann auch. Ja,
das sind wir alle. Da wird doch Zeit, dass mal wieder ein Titel nach Deutschland kommt, ne?
Ja, das hat
jetzt. Wenn die Männer das schon seit 2014 nicht geschafft haben, ne, dann setzen wir da voll auf die Frauen, das ist doch klar.
Ja, jetzt wollen wir, Lena, zum Schluss nochmal über einen Tick sprechen und vor allen Dingen einen Tick, den ihr beide gemeinsam habt. Bei Toni weiß ich, dass er verschiedene Ticks hat. Bei dir kenne ich jetzt nur den einen. Toni, dein Schuh-Tick, haben wir schon mal von gehört. Vielleicht kannst du Lena auch nochmal davon berichten, wie der aussieht und dann würde ich den auch gerne mal von Lena hören.
Ja, aber ja, Schuh-Tick, ihr müsst mich wieder aufziehen, ne? Ja, es ist ja so, dass ich ja seit, was haben wir jetzt? Bestimmt schon 8 oder 9 Jahre den identischen Schuh spiele. Jeder hat so ein anderes Problem, in Anführungsstrichen. So, das ist meins, dass ich aus diesem Schuh nicht raus kann, nicht raus will. Mit dem Schuh relativ viele gute Sachen verbinde. Ein gutes Gefühl vor allem und viele Erfolge. Deswegen bin ich da nie raus aus meinem Schuh. Und da ging es ja vor allem um zwei Sachen. Einmal um die Farbe, der weiß sein muss, und das andere ums Material, was Leder sein muss. Beides kommt nicht so oft vor bei den Schuhen, die alle 2-3 Monate gewechselt werden. Aber da bin ich, das habe ich auch schon oft gesagt, Adidas sehr dankbar, dass sie diesen Schuh für mich nach wie vor produzieren. Lena, du bist da ein bisschen moderner eingestellt als ich. Das finde ich sehr gut und sehr lobenswert. Und spielst, glaube ich, den neuen Adidas Predator. Sag doch mal 2-3 Worte zu dem Schuh. Weil ich war auch mal, da kann ich mich noch dran erinnern, irgendwie mal so vor 12 Jahren oder so, habe ich auch irgendwann mal einen Predator gespielt. Den fand ich auch nicht schlecht.
Ja, also ich habe schon immer Adidas gespielt, schon als ich kleiner war. Deswegen kam das endlich zugute, wo sie dann angefragt hatten. Ja, ich komme einfach super klar mit dem Schuh. Muss man eigentlich nicht viel zu sagen.
Das ist ja auch die Hauptsache.
Ich habe auch einfach, muss man sagen, extrem breite Füße für Fußballschuhe. Und wenn ich mir dann so, keine Ahnung, so von Nike diesen Mercurial angucke, wo ich mir denke, boah, das muss schon eng sein da drin, spiele ich dann lieber den Predator. Ja, ich fühle mich einfach wohl in dem Schuh, sitze gut am Fuß und ich habe auch bis jetzt keine Probleme mit wechselnden Modellen.
Und wechselnden Farben ist auch kein Problem.
Mir sind die Farben egal.
Ja, da passt du viel besser in die moderne Zeit als ich.
Ja, aber manchmal denke ich mir, boah, mit diesen neongrünen Trikots und dann so blau-orangene Schuhe ist schon hardcore manchmal. Aber ja.
Aber gut, ist welche, okay. Welche Schuhe passen jetzt zu den grünen Trikots? Ne? Das ist jetzt natürlich wieder die zweite Frage. Ja,
Weiß geht immer.
Weiß geht immer, ja. Und genau das gleiche Grün wird noch gehen, aber ansonsten wird schon eng, ne?
Ganz schlimm wäre so Neongelb dann dazu oder so. Boah.
Aber wie ist das, Lena? Der Toni ist ja so, der lässt ja auch keine anderen Leute ran zum Putzen oder so. Das macht er ja auch selbst. Du lässt dann putzen, oder?
Nee, wir putzen alle selber. Okay. Wir nehmen auch die Schuhe selber mit zum Spiel und packen unsere Tasche selber.
Okay. Aber ist das so, weil die sagen, okay, das könnt ihr schon selbst? Ich meine, das könnten sie uns ja auch sagen. Können wir ja eigentlich auch selbst. Oder ist das einfach allgemein so in den Strukturen so verankert? Weil ich denke mal, möglich wäre es das ja, ne? Ähnlich wie es bei uns zu handhaben. Ich meine, ihr werdet genauso ein Zeugwart haben, der die Schuhe mitnehmen könnte.
Ja, ich glaube, es ist einfach bei uns nicht normal.
Ja, das ist auch vernünftig.
Ja.
Also ich nehme sie nicht selbst mit, aber ich putze selbst.
Wir haben noch nicht den Bezug zur Realität verloren. Wir nehmen noch unsere Schuhe selber mit. Das
ist ja ich auch nicht. Genau. Ich putze meine Schuhe selbst.
So. Aus anderen Gründen aber.
Ja, da sind wir wieder bei meinen psychischen Problemen. Aber gut, alles steht auf einem anderen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Lena, das war's schon. Das hat uns großen Spaß gemacht. Und ich hoffe dir auch ein bisschen. Und das war, glaube ich, auch mal sehr interessant zu hören für alle. Wir hatten ja, wie gesagt, ein paar Spieler, Trainer, was auch immer, aber eben bisher nur aus dem Männerfußballbereich. Und das war, glaube ich, jetzt mal sehr aufschlussreich, sehr interessant, auch welche Unterschiede es da noch gibt. Und ja, uns bleibt nichts anderes als dir für deine hoffentlich noch sehr, 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 sehr lange Karriere alles Gute zu wünschen. Möglichst alle Titel, die du wünschst. Vor allem natürlich gesund zu bleiben und speziell natürlich gesund zu bleiben in den 5 Jahren, den du dann ab Sommer bei Real spielst. Das ist ja klar. Also, Lena, vielen Dank für deine Zeit und ja, bis bald.
Gerne. Danke, schön, dass ich hier sein durfte und euch auch viel Glück.
Danke, danke, vielen Dank.
Danke, danke. Und schieß uns mit dem Predator zum Titel, ne? Das wäre doch mal wünschenswert. Und was noch dazu gesagt werden muss vielleicht, wir nehmen ja hier einen Tag vom Weltfrauentag oder vom Frauentag auf. Von daher, Grüße an alle Frauen. Ihr seid die Besten. Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
1000 erste Dates geht weiter und wow, es wird wie immer ein Fest, das schwöre ich euch. Euch erwarten alte Bekannte.
Irgendwann entweder unter der Haube oder unter der Erde. Also ich bin so lange hier.
Ich hoffe Ersteres hier bei uns heute.
Du, ich wäre mir nicht sicher, ich hoffe es aber auch. Wenn ich in Staffel 4 nicht mehr dabei bin, dann wissen wir, eins davon ist passiert.
Wir tauchen ab in einen vermeintlichen Märchenwald.
Ich bin nicht dein sexualisiertes Rotkäppchen und du wirst nicht der grau-schwarz männliche Wolf werden. Ich werd verrückt.
Und erfahren, wie es ist, wenn man vor den Augen der Öffentlichkeit datet.
Also das ging dann ja so 3-4 Tage, dann meldete sich ein Radiosender bei mir und...
Nein!
Und, ja, und dann habe ich ein Radiointerview gegeben.
Aber auch geil, ne?
Ja, das war schon auch
so
interessant.
Groß war das.
Aber wir schlagen auch ein paar ernstere Töne an.
In dem Moment, wo das passiert ist, also da kann man, glaube ich, noch so gut vorbereitet sein, wenn das erste Mal passiert und jemand steht einem gegenüber und sagt etwas, was offensichtlich nicht wahr sein kann. Aber in so einer, in einem Ton der Überzeugung, das ist schon auch beängstigend.
Leute, ich liebe eure Geschichten. Das Dating-Game hat so viele Höhen und Tiefen zu bieten, ist so kurios, verrückt und schön. Freut euch auf die neue Staffel und vergesst nicht, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Ja, und wer steht da schon am Empfang, im Eingang? Fabian.
Oh, scheiße. Nein.
Das kann doch jetzt nicht
sein. Oh, no. Dann denkst du doch, das ist ein schlechter Scherz. Du kommst da rein und denkst dir, was macht der hier?
Ich meine natürlich, hört sich immer zweimal im Leben. Also schön mitschreiben. 1000 erste Dates, Staffel 3, ab dem 24. Februar. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram @1000 als Zahl geschrieben erste Dates.